Wir sind an Tag 4 vom NaNoWriMo und wie versprochen nehmen wir euch ein bisschen mit in unsere NaNoWriMo und heute beantworten wir 7 Fragen, die uns Leserinnen, Followerinnen gestellt haben zum NaNoWriMo, zu unserem NaNoWriMo.
Richtig?
Richtig.
So wie wir ihn erleben.
Genau.
Und wir wollen auch gar keine Zeit verschwenden und direkt mit Frage Nummer 1 starten.
Das ist Dani, ich bin Andrea, wir sind Autorinnen, Self-Publisherin und das ist mein vierter NaNoWriMo, ich bin nicht ganz sicher, und
mein zweiter.
Jetzt und wir haben schon viele Bücher geschrieben in sehr kurzer Zeit und deswegen wissen wir, wovon wir sprechen. Das dürfen wir schon erzählen vorher.
Okay,
let's go.
Question number one. Was hast du bei jedem Mal NaNoWriMo gelernt? Ich glaube, das geht an dich erstmal.
Super. Ja, was lerne ich beim NaNoWriMo? Ich finde, beim NaNoWriMo lernt man richtig gut, diszipliniert zu schreiben. Und wirklich, weil man halt, also einerseits hat man ja diese 30 Tage abgesteckt. Ich weiß, nach 30 Tagen ist das Ding vorbei. Und andererseits ist es halt auch so ein Commitment mit den anderen Leuten. Und das und da ist man in so einem positiven, ich sage nicht Zwang, sondern in so einer Verpflichtung, sich selbst gegenüber, aber auch den anderen gegenüber. Im Englischen heißt das Accountability und das finde ich total cool. Und dadurch, dass man das macht, quasi lernt man, dass man selbst wirklich diese Regelmäßigkeit hinbekommt, dass man regelmäßig schreiben kann, dass das möglich ist und dass es auch möglich ist zu schreiben, selbst wenn man sich nicht danach fühlt. Ich glaube, das ist so für mich das Takeaway. Das Wichtigste. Bei dir?
Das Wichtigste. Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also Selbstdisziplin ist sowieso das A und O. Wenn man irgendetwas machen möchte und erreichen möchte, ohne dass jemand mit der Peitsche hinter einem steht und sagt, du musst das jetzt machen. Das heißt, du musst selber derjenige sein, der mit der Peitsche da steht. Und natürlich muss man auch motiviert sein. Ohne dem geht's nicht. Also wenn man merkt, dass man in den 30 Tagen irgendwie ständig mit sich selbst kämpft und das nicht hinbekommt, dann stimmt vielleicht auch etwas mit dem Mindset einfach nicht oder mit der Vorbereitung oder mit den eigenen Zielen oder den inneren Werten. Also wie man damit umgeht, warum man das macht. Und vielleicht muss man dann noch mal einen Schritt zurückgehen, wenn man merkt, dass es da hapert.
Oder man darf einen Schritt zurückgehen, denn ich glaube, das ist so wie mit allen Sachen, wenn man dann halt in dieser Zeit merkt, dass was nicht stimmt, dass man sich nicht ordentlich vorbereitet hat, dass es vielleicht zeitlich auch nicht passt, weil man im November eigentlich sich nur mit Weihnachtsgeschenken beschäftigen möchte. Und deswegen gar keinen Kopf frei hat dafür oder tausend andere Sachen, dann darf man ja in der Zeit einfach auch ganz viel über sich lernen. Also ich finde, dass wenn man den NaNoWriMo nicht schafft, dann ist das ja trotzdem kein endgültiges Versagen in dem Sinne. Es mag ein Scheitern dieses Ziels sein, den NaNoWriMo zu schaffen, aber das ist ja erstmal nichts Schlechtes, weil man halt zum Beispiel lernt, ja okay, ich darf mir planen fürs nächste Mal, wenn ich mir so ein Projekt vornehme.
Genau. Finde ich total wichtig, auch da zu reflektieren, um zu gucken, woran hapert das eigentlich? Weil viele nehmen diese Selbstkritik dann super ernst und ziehen sich damit runter, obwohl es manchmal an so ganz banalen Dingen liegt, wie du gesagt hast, dass sie sich einfach im November die Zeit nehmen wollen, um sich auf Weihnachten vorzubereiten, weil sie es einfach mögen oder weil sie Angst haben, am Ende, also Ende Dezember, gar keine Zeit mehr zu haben für diese wichtige Sache. Und
Ende Dezember Weihnachtsgeschenke zu kaufen, ist aber
das
auch
ist so nicht mein.
Das ist aber Ende Dezember.
Ja, so
aber Ende Dezember.
Mitte Dezember. Weihnachten. Okay.
Eine Sache, die ich dazu jetzt auch noch sagen wollte, ist erstens halt so mit solchen Sachen, dass halt die Umstände einfach nicht stimmen. Und dann finde ich es aber auch krass, wenn man zum Beispiel das erste Mal ist, dass man ein Buch schreibt und wenn man dann wirklich auch von sich erwartet, dass das in dem ersten Monat so komplikationslos klappt, nur weil tausende andere Leute das auch schaffen. Und das ist halt so wichtig und ich glaube, da kommen wir mit einer anderen Frage dann auch noch ein bisschen genauer zu, dass man sich Zeit nimmt, um das alles zu lernen. Frage 2 geht an Dani und an uns beide. Ach egal, Frage 2. Wie verändert sich die Art zu schreiben während des NaNoWriMos? Und damit hat diejenige, die es gefragt hat, gemeint, jetzt nicht den Schreibstil, sondern das Schreiben an sich, der Schreibstil. Flow, der Schreibprozess. Wie verändert er sich bei dir?
Also ich würde erstmal sagen, dass ich auf jeden Fall im letzten Jahr im NaNoWriMo total überfordert war erstmal mit der Idee, dass ich das ganze Buch, was ich in meinem Kopf hatte, innerhalb von einem Monat schaffe. Das habe ich erstmal überhaupt nicht geglaubt, dass ich das kann. Und dann hat es aber doch geklappt. Und zwar, weil ich es an allererster Stelle gestellt habe. Also sprich, wirklich frühmorgens, das Erste, was ich getan hatte, war erstmal schreiben. Und ich habe dann auch Tipps wie von dir mir zu Herzen genommen und gesagt, ich stehe wirklich eine Stunde früher auf, damit zu Hause noch keiner wach ist und damit mich keiner stört und damit diese Stunde mir gehört und ich erstmal diesen geilen Start in den Tag habe und mit meinem Buch weitermachen darf. Und dann ist mir halt, also habe ich halt gemerkt in NaNoWriMo, okay, es funktioniert, ich habe das geschafft, ein ganzes Buch so zu schreiben, und seitdem schreibe ich alle Bücher so schnell. Also weil ich gemerkt habe, dass es einfach besser ist auch für das Buch, wenn ich da wirklich dranbleibe. Wenn ich anfange, das zu stückeln und das immer vor mir herzuschieben oder das in so in die Länge zu ziehen, dann vergeude ich auch sehr viel Zeit damit, das alles nochmal zu lesen. Wo war ich denn? Und dann unterbricht man seinen eigenen Flow damit. Also wenn man halt kann, dann sollte man wenigstens jeden Tag zur selben Zeit schreiben oder wenigstens sich eine Stunde dafür Zeit nehmen oder wie viel man auch immer kann und keine großen Lücken dazwischen lassen, weil dieses Gefühl irgendwann vorbeigeht. Und ich merke auch, ich merke bei mir beim Schreiben, dass mich natürlich auch das, was um mich herum passiert, auch beeinflusst. Also die Laune ist ja nicht immer, oh, alles ist toll und ich bin immer am Grinsen oder so, sondern es gibt ja auch Sachen und Situationen im Leben, die man selbst nicht beeinflussen kann, und die können aber das Schreiben und das Gefühl beim Schreiben beeinflussen. Und wenn man gerade mittendrin ist, also ich setze mir zum Beispiel auch kein richtiges Wortziel. Ich mache meistens die Szene zu Ende oder das Kapitel, oder wenn ich jetzt das Gefühl habe, das muss heute noch rein, dann wird das geschrieben, weil vielleicht habe ich morgen ein anderes Gefühl dabei. Vielleicht ist das Gefühl dann weg. Also das ist so meine Idee. Und so gehe ich eigentlich beim Schreiben vor. Und das habe ich seit NaNoWriMo letztes Jahr beibehalten. Und damit fühle ich mich sehr gut. Also nicht, weil ich dann schnell fertig werden will, sondern weil ich das Gefühl habe, wenn ich richtig dranbleibe und mich intensiv dran setze, dann, ja, dann ist das, dann tut das mir und der Geschichte halt auch gut, weil ich keine großen Abstände habe. Genau. Also NaNoWriMo hat mich auf jeden Fall verändert. Sehr sogar. Und bei dir?
Ich glaube, bei mir ist tatsächlich der einzige Unterschied, dass ich mein Wortziel auf 30 Tage verteile. Ansonsten mache ich alles genau wie, wenn ich über das Jahr, ich schreibe ja mehrere Bücher über das Jahr, genau wie du, und ich glaube, ich mache da nichts anders tatsächlich. Ich überlege mir vorher, was ich schreiben möchte. Ich plane vorher mit meinem Schreibplaner tatsächlich, mit meinem eigenen, das ist ganz witzig, plane ich, wie viele Wörter ich an welchem Tag schreiben möchte, beziehungsweise gucke ich halt, was ist an den Tagen noch los, wann habe ich Abgabetermine und sowas alles, wann habe ich Lesungen, gucke da genau hin und pack mir dann die Wörter drauf. Und je nachdem, also manchmal mache ich es halt so, dass ich mir, wenn ich zum Beispiel ein Buch schreiben möchte, wofür ich mir 2 Monate Zeit nehme, dann habe ich natürlich ein kleineres Schreibziel. Und das mache ich dann so, weil ich in der Zeit auch noch andere Sachen machen möchte. In NaNoWriMo ist es halt so, dass ich mir wirklich nur diese 30 Tage dafür nehme und dann halt dementsprechend ein höheres Schreibziel pro Tag, beziehungsweise pro Woche eher, weil pro Tag finde ich es immer schwierig, weil halt die Tage so unterschiedlich sind, aber pro Woche habe. Und tatsächlich ist das das ist einfach mein Workflow. Und ich glaube, dass jemand, der so nicht schreiben kann, ich hatte zum Beispiel gerade ein Testleser-Feedback zu meinem Planungsbuch, und da meinte einer, sie kann nicht jeden Tag schreiben. Sie nimmt sich jede Woche 2 Tage frei, dienstags und donnerstags, an denen sie nicht schreibt, weil das für sie einfach nicht funktioniert, weil sie macht das halt nebenbei, und an manchen Tagen kann sie auch wirklich nur eine halbe Stunde schreiben, und am Wochenende schreibt sie mehr, aber sie braucht zwischendurch 2 Tage, wo sie nicht schreiben kann. Und für jemanden, der so arbeitet, funktioniert, glaube ich, der NaNoWriMo nicht. Weil wenn du dir vornimmst, jeden Tag 1667 Wörter zu schreiben, um diese 50.000 Wörter im Monat zu erreichen, dann darfst du damit rechnen, dass du mindestens, also bei mir, wenn ich ganz tief in der Geschichte drin bin, dann brauche ich dafür nur 1 Stunde. Aber ich glaube, die meisten Leute brauchen, gerade wenn man anfängt zu schreiben, schon 2 bis 3 Stunden für diese Wortzahl. Besonders wenn es eine komplexe Geschichte ist oder irgendwas. Und wenn man das nicht schafft, wirklich jeden Tag sich diese Zeit zu nehmen, dann funktioniert der NaNoWriMo nicht. Und klar, man kann sich diesen Monat freinehmen. Ich hatte jetzt zum Beispiel, das fand ich ganz spannend, hatte ich auch eine Leserin, die hat gesagt, sie hat sich durch Zufall den November einen eine Ferienwohnung auf Usedom gebucht, nur um zu schreiben. Also sie wusste gar nicht, dass NaNoWriMo ist und war dann so ganz happy, dass es genau auf die Zeit fällt. Und wenn du das machen kannst, dann ist es natürlich was anderes. Wenn du für den November dein Alter komplett ändern kannst, dann kannst du da auch dein Schreibrhythmus und so weiter komplett anpassen. Das ist klar. Aber ich glaube, für jemanden, der wirklich viel Zeit braucht, also eine befreundete Autorin von mir, die schreibt seit 3 Jahren an einem Buch und das ist einfach ihr Schreibflow. Und sie würde das niemals, das würde für sie niemals funktionieren, sich 30 Tage Zeit zu nehmen und in der Zeit das Buch zu schreiben. Und da bin ich jetzt voll an der Frage vorbeigeschossen, aber ich fand das gerade ganz wichtig.
Aber so ist es ja halt auch. Also so vielleicht können wir da eine Frage dann nehmen, die in die Richtung geht, weil wir hatten auch eine Frage, die hieß, fühlst du dich unter Druck gesetzt, wenn du die Wordcounts anderer Autoren siehst? Also wir sind ja alle in der Buchbubble-Welt und Instagram und TikTok und wo wir alle unterwegs sind und YouTube.
Und gerade ja beim NaNoWriMo auch, kannst du dir ja auch von deinen NaNoWriMo-Buddies die angucken, wie viel die jeden Tag schreiben. Ja,
auf der Webseite, genau, bei der Organisation. Und die Sache ist halt die, wenn man sich dafür Zeit nehmen kann und so wie wir jetzt hauptberuflich nur in der Buchwelt sind und das den ganzen Tag machen können oder unseren Tag danach ausrichten können und selbst über unsere Zeit bestimmen können, ohne dass jemand auf die Uhr guckt und sagt, jetzt musst du aber was anderes machen.
Und zusätzlich auch sehr schnell schreiben können. Das darf man ja auch nicht unterschätzen.
Ja, okay,
ne?
Das stimmt.
Wenn jemand keinen 10 Finger schreiben kann oder meinetwegen auch mit der Hand schreibt zum Beispiel. Aber es gibt ja viele Autoren. Oder wenn du mit der Schreibmaschine schreibst und nicht mit dem Computer, das dauert halt alles länger und dann brauchst du auch länger, um 1667 Wörter
dann zu schreiben. Dann weißt du auch nicht, wann du 1667 Wörter
hast. Das ist scheiße. Ja, dann weißt du halt, auf eine Seite passen ungefähr 250 Wörter und dann, also man weiß ja, wie viele Seiten das ungefähr sind, ne? Also das kriegt man ja schon irgendwie raus.
Also NaNoWriMo handschriftlich wäre für mich ein Todesurteil.
Das wäre für mich eine Sehenscheinentzündung.
Ja, genau. Aber wobei auch beim Schreiben, das hatte ich letztes Mal auch, wenn ich da so viel schreibe, das hat
weil du so im Bett schreibst mit.
Nein. Ich schreibe nicht nur im Bett. Ich schreibe auch an meinem Stehschreibtisch.
Mein Stehschreibtisch ist da hinten.
Es ist deswegen das selber,
das ist schon bedeutet. Wir können es nicht mal zeigen, das ist schönes Chaos.
So nicht.
Hä? Nein. Mein Wintergarten ist eigentlich so schön aufgeräumt inzwischen.
Ist er ja auch.
Und dann kommt Dani und verteilt.
Ich wusste, dass das kommt. Die Implikation hieß, sobald Dani auftaucht, ist das ein Chaos.
Nein. Aber es ist ja andersrum genauso. Wenn ich zu ihr komme, dann verteile ich überall meine Sachen.
Das macht sie wirklich. Nee, wo waren wir stehen geblieben?
Beim Stehschreibtisch.
Beim Stehschreibtisch, nein. Sondern dabei, dass man sich, wenn man auch übertreibt, natürlich irgendwann eine Sehenscheidenentzündung hat. Und dann ist es doof. Dann kann man sein Telefon rausholen und alles diktieren. Und dann wird das
kann man auch machen. Macht auf jeden Fall viele Wörter. Und tatsächlich, ich glaube, Joanna Penn meinte das, dass sie in einer Stunde 3.000 bis 4.000 Wörter auf diese Weise schafft.
Beim Diktieren?
Beim Diktieren.
Aber ist es dann nicht so, dass man dann total anders formuliert? Also ich kann mir das nicht vorstellen.
Also ich mache das mit Blogartikeln. Ich habe es auch schon mal mit einer Kurzgeschichte gemacht.
Wow.
Ach so, genau. Und ich habe sogar auf meiner, wenn ich hier eine Runde drehe, auch da habe ich schon mit dem Handy aufgenommen. Und das funktioniert.
Aber muss das dann nicht nochmal abgetippt werden?
Und nee. Du nimmst ja eine Diktiersoftware dafür. Du nimmst ja eine und so, gerade bei den neuen Apple-Dings, das ist ja auch richtig geil. Den neuen iOS, den neuen Apple-Betriebssystem, weil es gibt ja keine vernünftigen Diktier-Apps mehr für Apple. Ganz komisch, für iOS und Windows gibt es die, für Apple nicht, finde ich.
Für Apple und iOS gibt es die, aber für Apple nicht?
Hä? Nein, für Android.
Ach so, du hast iOS gesagt.
Ich meine,
wir meinen, für Apple gibt's das nicht. Okay.
Aber Apple hat ja jetzt mit dem neuen iOS erkennt es Kommas und Punkte, ohne dass man sagen muss, er sagte Doppelpunkt Anfangsstrichung. Das war immer sehr anstrengend.
Oh ja.
Ja, aber das geht jetzt halt. Und deswegen will ich das auf jeden Fall nochmal ausprobieren, weil es natürlich, also ich kann es mir für einen Roman nur dann vorstellen, wenn ich wirklich ganz genau vorher die Szene geplottet habe. Wenn ich wirklich ganz exakt genau weiß, was ich schreiben möchte, funktioniert das. Ansonsten funktioniert mein Schreiben ganz anders, weil sich das halt so entwickelt. Aber wenn ich mache es jetzt zum Beispiel oft so, also jetzt gerade ist es so, dass ich erstmal 1000 Wörter schreibe und dann gehe ich raus. Und dann überlege ich mir, wenn ich auf meinem Spaziergang überlege ich mir dann, was schreibe ich denn als nächstes? Und ich weiß dann ganz genau, was ich schreiben möchte. Und das könnte ich tatsächlich, glaube ich, diktieren. Das würde funktionieren. Ja.
Aber du brauchst erst einen Anfang im Schreiben, richtig. Du musst erstmal reinkommen.
Ja, ich muss vorher wissen, was ich schreiben will. Also ich muss diesen Gedankenflow gehabt haben.
Das mache ich zum Beispiel ganz anders. Und zwar ist es bei mir immer so, ich gehe ja nicht nach Wortzahl. Also ich höre nicht bei 1667 auf, selbst wenn das jetzt so dafür für mich ausgerechnet wurde. Ich schreibe auf jeden Fall Szenen zu Ende und auch Emotionen. Also wenn ich merke, dass es nicht passt, dann höre ich natürlich nicht auf, dann schreibe ich das weiter. Und was ich für mich entdeckt habe, ich brauche es, wenn ich am Tag fertig bin und weiß, okay, die Szene ist jetzt im Kasten, dann muss ich mir ganz oft eine kleine Zusammenfassung für das schreiben, was morgen kommt. Dann fühle ich mich super vorbereitet und dann kann ich das am nächsten Tag lesen. Das hat dann so ein paar Sachen. Das brauche ich unbedingt, weil ich gemerkt habe, wenn ich das am nächsten Tag erst überlege und wenn ich um 5.30 Uhr aufstehe, dann funktionieren die Augen noch gar nicht und das Gehirn nicht. Aber wenn ich weiß, morgen kommt die Szene oder so, da schlafe ich tatsächlich manchmal mit diesen Gedanken noch ein. Und dann mache ich die Augen auf und denke so, okay, cool, jetzt kann ich in diese Szene. Und dann funktioniert das wie von allein, weil du schon irgendwie weißt, das kommt heute und da musst du noch drauf aufpassen. Und das habe ich zum Beispiel auch in NaNoWriMo gelernt. Damit komme ich zum Beispiel sehr gut klar. Und vielleicht ist ja das ein Tipp, den ihr mal ausprobieren könnt. Wenn ihr also fertig seid mit eurem Schreibtag und ihr überlegt schon mal, was kommt morgen oder ihr wisst es schon, schreibt euch eine kleine Zusammenfassung, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt. Und dann könnt ihr am nächsten Tag, ohne viel zu überlegen, direkt losstarten. Also das klappt für mich ganz gut. Siehst du, gut, dass wir drüber geredet haben.
Aber falls es nicht für euch funktioniert, gibt es auch noch diesen Tipp und den finde ich tatsächlich auch ziemlich cool, dass man wirklich mitten in einer Szene aufhört. Weil am nächsten Tag ist man dann immer noch im Gehen quasi. Man ist immer noch total in dieser Szene drin und man muss nicht erst irgendwie neu einsteigen. Es kann sein, dass man erstmal sich wieder reinfühlen muss und ich mache das dann meistens so, weil ich höre tatsächlich nach 4000 Wörtern, wenn ich mir die vorgenommen habe, höre ich auf, weil dann beginnt mein nächster Zeitblock und wenn ich dann weiterschreiben würde, dann würde ich die anderen Sachen, die ich mir vorgenommen habe, nicht schaffen. Und ich finde das immer total cool, wenn ich dann am nächsten Tag wieder inmitten dieser Szene anfange, so war es zum Beispiel heute. Dann lese ich mir nochmal die letzten 200-300 Wörter durch und dann bin ich wieder voll drin.
Ja, okay.
Klar, wenn du sagst, mitten in einem Gefühl zu unterbrechen, das ist blöd. Also jetzt eine Sexszene zu unterbrechen, stelle ich mir tatsächlich sehr schwierig vor. Auch eine Todesszene. Also so sehr emotionale Sachen, die würde ich auch nicht unterbrechen.
Ja, oder aber auch eine Schlüsselszene, die einfach so auf den Punkt genau sein
muss. Ah, tatsächlich weiß ich das nicht. Also weil so Schlüsselszenen, da hast du halt so viel Energie drin und da kann ich wiederum wieder total einsteigen, glaube ich.
Ja, ist so unterschiedlich, ne? Aber wir schreiben sowieso total unterschiedlich. Teilweise.
Das wissen wir gar nicht. Aber du hast schon was von mir gelesen. Ich habe noch nichts von ihr gelesen, ne?
Ja, ich meine nicht vom Schreiben, wie es dann am Ende aussieht, sondern vom Schreiben, während wir das tun. Du schreibst ja anders.
Während wir das tun.
Na, wenn du sagst, du kannst aus der Szene raus, das würde ich nicht machen. Das könnte ich nicht, weil ich dann den ganzen Tag, das geht mir dann wirklich die ganze Zeit, jetzt habe ich das
aber
Gefühl,
das ich bin noch nicht fertig. So. Ja, aber ich finde das so geil, wenn man wenn man mitten in etwas aufhört, wie es dann weiter arbeitet. Und tatsächlich ist es dann oft bei mir so, dass ich die Szene dann anders schreibe, wenn ich sie weiter schreibe. Aber weil dieses Video nur eine halbe Stunde haben sollte eigentlich, weil wir euch ja nicht vom Schreiben abhalten wollen, gehen wir mal zu Frage 3, die ganz gut dazu passt.
Frage 3, wie teilt ihr euch das Schreiben auf? Einmal pro Tag oder morgens und abends oder alles auf einmal?
Das passt besonders gut zu heute, weil normalerweise mache ich das nämlich so, dass ich meinen festen Schreibblock habe. Und ich habe jetzt gerade so durchschnittlich, würde ich so 4000 Wörter am Tag schreiben. Und dafür nehme ich mir tatsächlich den kompletten Vormittag. Ich unterbreche den mit Sport und mit Spaziergang und so weiter, mit Pausen. Aber ich ist tatsächlich von morgens um 6 bis mittags 12 ist meine Schreibzeit. Und wenn ich dann noch mehr Zeit habe, dann mache ich noch andere Sachen. Das finde ich cool, aber erstmal blocke ich mir die Zeit komplett. Heute war es so, dass ich um 9.30 Uhr ein Interview hatte mit der wunderbaren Rowena Hinzmann, was so cool war über Pressearbeit für Autoren. Stay tuned. Da hatte ich dann um 8.30 Uhr, was ich schon krass fand, 2700 Wörter schon geschrieben. Und ich bin immer noch auf dem Stand, weil ich hatte dann nachmittags zu tun, dann machen wir jetzt hier dieses Video und so weiter. Und ich möchte aber heute Abend gucken, ob ich noch zumindest 500, 600 Wörter schaffe, damit ich dann die restlichen fehlenden Wörter von heute auf das Wochenende noch verteilen kann. Also normalerweise gucke ich, dass ich wirklich in einem Block schreibe, beziehungsweise halt unterbrochen durch einen Spaziergang zum Beispiel, aber ohne zwischendurch was anderes als Autorin zu machen. Wenn das aber nicht klappt, wenn ich halt auch zum Beispiel irgendwie merke, ah nee, ich habe morgens Kopfschmerzen oder keine Ahnung, es läuft einfach nicht so gut, dann würde ich mir schon noch einen zweiten Block suchen oder einen dritten Block auch und dann halt irgendwie versuchen, irgendwie immer 500 Wörter zu schreiben zum Beispiel, irgendwo eine Lücke zu finden, irgendwas zu schieben oder halt den tatsächlich auch den Abend dafür zu nutzen, wenn ich wieder zur Ruhe gekommen bin. Also ich würde das gar nicht so fixieren. Mir ist es am liebsten, wenn ich alles in einem Block fertig gemacht habe, aber life happens, ne? Also es klappt halt nicht immer.
Genau. Sehe ich genauso. Also ich liebe es, morgens, wie gesagt, zu schreiben. Ich nehme mir da gar nicht so, ich block das nicht so akkurat, wie du das machst, sondern ich gehe, wie gesagt, auch nach Gefühl und merke dann, okay, ich mache das. Ich habe zwar auch so meinen Plan, der dann den Rest des Tages füllt, aber ich verschiebe das dann halt auch ein bisschen. Und wenn ich merke, okay, es ist eben nicht, es hat jetzt nicht geklappt und es gibt eine Aufgabe, die auf den nächsten Tag verschoben werden muss, dann passiert das vielleicht auch mal, aber es ist dann, also ich weiß dann vorher schon, dass es kein Drama ist. Also es sind keine super urgent Sachen, die Priorität 1 besitzen oder so, nein. Aber ich liebe es tatsächlich auch, früh morgens mal zu schreiben und dann abends nochmal zurückzukehren, wenn ich erstens die Zeit dazu habe und wenn ich auch noch mal will. Also wenn ich das Gefühl habe, ich will da jetzt so gern wieder ran und ich will da wieder zurück zu dem Gefühl einfach und ich will da noch mal hin, dann mache ich das auch. Also ohne, dass ich dann das Gefühl habe, ich habe Zeitdruck oder so. Das hat damit gar nichts zu tun, sondern einfach nur, mich ruft dann das Buch oder das sagt,
könnt ihr euch vorstellen, wie wenn ihr plötzlich Zeit habt und denkt, ah, ich kann noch eine Folge Downton Abbey gucken.
Ja, genau. Wobei ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal richtig viel Fernsehen geguckt habe, aber...
Ich habe jetzt gerade wieder angefangen mit Downton Abbey, aber kein Binge-Watching, sondern einfach nur mal 20 Minuten Downton Abbey gucken. Ich liebe das, in diese Welt einzutauchen. Okay, next question. Ich lese das mal so vor, wie es da steht. Überarbeiten während des Schreibens, macht ihr das?
Genau.
Also ich stelle die Frage mal. Als ich mein erstes Buch geschrieben habe, war das so bei mir, dass ich einen Tag geschrieben habe und bevor ich am nächsten Tag geschrieben habe, habe ich mir alles nochmal durchgelesen, was ich am nächsten Tag, am Vortag geschrieben habe.
Habe ich am Anfang auch gemacht.
Und das ist, glaube ich, die Frage von der, das umfasst die Frage der Leserin oder Followerin. Überarbeitest du das sofort, was du geschrieben hast?
Ja.
Die Frage ist, das war nicht die Antwort, aber...
Achso, du wolltest... Achso. Nein, tue ich nicht. Ich bin tatsächlich jemand, der einfach alles runterschreibt. Deswegen kommen bei mir auch super schnell tausende von Wörtern zusammen. Und wenn ich das machen würde, mittendrin meine eigenen Sätze oder meine Wörter zu hinterfragen, dann würde ich übermorgen noch mit dem dritten Satz beschäftigt sein, glaube ich. Das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, dass es natürlich passieren kann, dass wenn ich dann selbst nochmal anfange, mein Buch zu überarbeiten, nachdem ich es eine Weile habe liegen lassen, dass ich dann Sätze sehe, die echt komisch sind, weil da dreimal das gleiche Wort in einem Satz auftaucht oder dass einfach ich auch mich wiederhole, dass ich in einem Absatz etwas beschreibe und zwei Seiten später das nochmal habe, weil dann vielleicht ein Tag dazwischen lag und ich es vielleicht verplant habe, dass ich das aber schon angesprochen habe. Das ist mir jetzt in meinem jetzigen Band, der jetzt erscheint, passiert. Da meinte meine Lektorin, also irgendwie hast du in drei Kapiteln das gleiche gesagt. Das musst du bitte rauslöschen. Und dann passiert es eben, dass du im Lektorat ein wenig löschen darfst. Und das finde ich aber auch in Ordnung, weil das Wichtige ist eben, das liegen zu lassen, ne? Wenigstens 2-3 Wochen, bei mir war es jetzt fast ein Jahr, weil ich zwischendrin andere Sachen gemacht habe und weil das Schreiben und gleichzeitig Veröffentlichen irgendwie nicht geklappt hat. Ich bin ja sowieso anders gestartet mit mehreren Manuskripten, die fertig waren, bevor ich überhaupt mein erstes veröffentlicht habe. Deswegen hat sich das alles so irgendwie verschoben. Aber ich werde niemals mittendrin beim Schreiben anfangen zu lektorieren, weil wenn man damit anfängt, hinterfragt man irgendwann jedes Wort und guckt unter jedem Stein, ob da nicht ein Käfer läuft. Und na klar läuft überall einer rum. Und überall würde man was finden, was natürlich 1000-mal besser formuliert werden könnte, wenn man sich nur genug Zeit nimmt. Aber das passt für mich nicht. Das kann sein, dass es für andere passt. Aber ich habe gemerkt, dass es nicht funktioniert. Und ich habe genau wie Andrea auch ganz zu Beginn im ersten Buch jeden Tag, wenn ich was geschrieben habe, das war das vom Vortag nochmal durchgelesen und habe es überarbeitet. Aber es hat dann wirklich nicht geklappt, weil ich dann mich selbst so in Frage gestellt habe.
Ja, genau, das ist der Punkt. Man wird dann total unsicher, weil man denkt, was schreibst du denn da eigentlich für einen Schrott? Genau. Und sorry, aber das Erste, was man schreibt, ist einfach Schrott. Und weil man ja die Geschichte erzählt. Also man erzählt etwas und man... Ich finde es so faszinierend. Ich kenne auch Autorinnen, die tatsächlich an jedem Satz, den sie schreiben, wenn sie ihn schreiben, wenn sie ihn das erste Mal schreiben, so lange herumformulieren, bis der richtig geil ist. Und für mich, wenn ich das machen würde, würde mich das total aus der Geschichte herausreißen. Und deswegen schreibe ich erstmal die Geschichte aus. Und meine Lektorin sagt dann immer, Andrea, da muss noch mehr Glitzer rein. Und genau das ist bei mir der Punkt, weil ich vergesse dann was ich so liebe und wo ich auch weiß, dass meine Leserinnen das total lieben, ich vergesse diese winzigen Beschreibungen. Ich vergesse, die Szenerie vernünftig zu beschreiben. Ich bin jemand, der komplett die Handlung erstmal runterschreibt. Und ja, okay, ich beschreibe auch die Farben eines Sonnenuntergangs im ersten Entwurf. Aber bei mir kommt eher noch ganz viel dazu, wenn ich mein Buch überarbeite, weil ich mich so auf, ich habe zum Beispiel, mein Buch ist eher wie ein Drehbuch dann an der Stelle, ne?
Ohne Szenen. Sehr spannend.
Ja, ohne Bühnenbildbeschreibung sozusagen. Und ja, und der Punkt. Für mich auf jeden Fall, weil halt diese ganzen Sachen noch fehlen. Wenn ich das jetzt mittendrin überarbeiten würde, dann würde ich Absätze finden, wo 5 Sätze mit Ich beginnen. Und ich würde mir denken, wie scheiße schreibst du eigentlich?
Würde ich auch denken. Passiert mir auch. Ich. Und dann denke ich, Mist, jetzt muss mal ein anderer Satz anfangen.
Das ist dann immer so geil, wenn meine Lektorin das dann anmarkert, weil ich es auch in der ersten Überarbeitung nicht gesehen habe. Und dann irgendwie so, Wiederholung. Ja, ich sehe es.
Das ist auch der Grund, warum ich Angst habe, das Lektorat zu öffnen. Also ich habe dann richtig Herzklopfen und denke so, Gott, was wird denn da jetzt auf mich zukommen? Jetzt
bei mir ist heute, glaube ich, das 23. Buch ins Lektorat gegangen. Ich habe echt krass. I lost count. Das ist ganz komisch. Ich weiß es nicht genau. Irgendwas plus 20 plus.
Ich höre auch bei 20 plus auf zu zählen einfach. Habe ich mir gerade vorgenommen. Bei 20 höre ich auf zu zählen.
Ist ja nicht mehr weit. Auf jeden Fall habe ich keine Angst mehr, das Lektorat zu öffnen. Ich weiß, was auf mich zukommt. Ich weiß, ich werde am Boden zerstört sein an manchen Stellen.
Okay, gut. Das hat es jetzt rausgerissen.
Nein. Das bedeutet nicht, dass ich das geil finde. Es wäre sehr masochistisch. Bin ich nicht. Jetzt sind wir komplett bei einem anderen Thema, was wir eigentlich im Dezember besprechen wollen. Aber wie sind wir da hingekommen? Genau, das Überarbeiten während des Manuskripts ist kacke.
Das ist, ich finde, das ist fast so, wie wenn man joggen geht. Da geht man ja auch joggen und einfach, man läuft, ne? Und man überlegt nicht, ob der Stein da vorne einen zum Stolpern bringen könnte. Man läuft einfach,
weil man im Flow ist. Man guckt nicht nach hinten und guckt sich nicht an, über welchen Stein, ja.
Oder also ich finde, wenn man so im Flow ist, ich meine, es gibt ja viele Sachen, über die man stolpern könnte, aber wenn man so im Flow ist und wenn man die Laufschuhe anhat, dann läuft man halt drumherum. Man kriegt das schon mit. Es ist wie in so einem Ameisenhaufen. Man denkt ja auch immer, die stoßen aneinander, aber das tun sie nicht. Also wenn man schreibt, dann schreibt man. Und wenn man sich diesem Flow hingibt und sich auch wirklich mal fallen lässt und da passieren dann halt auch genau diese ganzen magischen Momente, die kommen. Also du schreibst und plötzlich biegen deine Protagonisten ab. Und auf einmal sagen sie was oder tun sie was, womit du selbst überhaupt nicht gerechnet hast und dann, keine Ahnung, entweder du lachst oder du bist erstaunt oder du denkst, ja, das ist genau der Twist, den ich gebraucht habe.
Oder du heulst, weil
Scheiße, nein, ich wollte doch noch das schreiben. Und dann, oder du hast auf einmal die Worte Ende unter der Geschichte, weil es plötzlich vorbei ist, weil du merkst, jetzt ist der Punkt.
Ja.
Und wenn man sich immer wieder unterbricht und jedes Mal, keine Ahnung, ja, den Besen rausholt und alles wegkehrt, was man da so falsch gemacht hat, dann kommt man raus.
Also verliert den Bezug zur Geschichte, glaube ich, an vielen Stellen. Also wie gesagt, es gibt Leute, die arbeiten ganz anders, aber ich...
Wir nicht.
Ich glaube, was man wirklich, wirklich, wirklich akzeptieren muss, tatsächlich an dieser Stelle darf ich mal muss sagen, ist, dass es ein Entwurf ist und dass dieser Entwurf erstmal hingerotzt werden darf.
Ja, ist so. Das ist, ich habe immer Kopfkino, wenn ich solche Sachen höre. Das ist jedes Mal.
Ja. Ich habe letztens auch irgendwie, meine Lektorin hat auch angeprangert, als ich gesagt habe, ich habe mich wie ausgespuckt gefühlt. Und dann meinte sie auch so, das könnte ein paar Leute triggern.
Ja.
So, wieso könnte das Leute triggern? Egal, wir schweifen hier voll ab, ne? So. Nee, du bist dran mit Fragen.
Ich bin dran mit Fragen.
Falls wir euch nicht klar genug die Fragen beantworten, kommentiert bitte.
Genau, wir können auch danach noch beantworten und wir sind nicht auf die halbe Stunde hier beschränkt.
Und wenn ihr mal Bock auf ein Live-Q&A habt, dann sagt uns das auch. Das können wir auch gerne mal machen.
Das wird dann sehr lustig.
Aber dann sammelt vorher Fragen, sonst ist es blöd, wenn dann keiner fragt.
Genau. Müssen wir uns Fragen ausdenken. Also, Frage Nummer 5. Hast du auch ab und zu das Gefühl, dass dein Satz und Text irgendwie blöd klingt?
Das ist ja jetzt irgendwie ganz cool schon beantwortet mit der letzten Frage, finde ich. Und die Antwort ist ja.
Ja. Ja. Wenn wir drüber nachdenken würden, ja. Aber wir gucken nicht nach hinten, wir gucken immer nach vorn.
Genau. Manchmal, und das, also, was man dafür zu, noch sagen kann, und ich glaube, deswegen ist die Frage auch wichtig, dass die da noch steht, natürlich fällt einem das auf. Und ich hatte das gerade heute, da hatte ich dann irgendwie zwei Sätze hintereinander das Wort Kopf. Und dann habe ich 10 Sekunden darüber nachgedacht, wie ich das jetzt ändern könnte. Und dann dachte ich, nein, ich mache das jetzt nicht, weil ich will diese Szene weiterschreiben. Genau. Ich will jetzt nicht darüber nachdenken, was für ein Synonym ich für Kopf finden kann. Das gibt's eh nicht. Ich müsste den kompletten, ja, ist aber wirklich so. Manchmal hast du es so, okay, ja. Anstelle von nochmal schauen, schreibe ich jetzt halt sehen. Mhm. Ne? Manchmal ist das total easy. Und dann sind es aber so Sachen, wo du weißt, ich muss jetzt diesen Satz umstellen. Ja. Und wenn ich den Satz umstelle, muss ich vielleicht den ganzen Absatz umstellen. Und dann passt das und das nicht mehr. Und das ist dann so ein Rattenschwanz, der sich da ranzieht. Und von daher, ja, das hört sich manchmal blöd an.
Aber dafür ist das Lektorat eben da.
Und dann dafür ist auch die Überarbeitung des ersten Entwurfs da. Also das machst du ja dann auch. Es ist ja nicht so, dass du das, also manche schon, aber meistens gibt man ja seinen Text erst raus, wenn man zumindest einmal komplett drüber gelesen hat. Und diesem ersten drüberlesen, muss man ja nicht. Aber wenn einen solche Sachen stören, dann kann man ja beim ersten drüberlesen, dann findest du eine andere Formulierung für Kopf.
Ja.
Kopfnicken, was auch immer.
Ja, ich habe immer Nicken drin und Schulterzucken.
Ich habe mal Grinsen.
Ja, das habe ich auch viel. Oder halt sie sagen.
Kinn hochheben.
Kinn hochheben schreibst du dann?
Nee.
Oder Kinn recken.
Nee.
Aber man kann immer schnell. Man kann immer schnell vom Hundertstel ins Tausendstel kommen und so weiter. Und dann verheddert man und verzettelt man sich eben. Ja. Und das ist eben das, was man im Schreibflow tunlichst vermeiden sollte. Was hattest du mal irgendwann?
Tunlichst vermeiden. Tunlichst. Okay, Frage Nummer 6. Was macht ihr, und ich glaube, die Frage passt zu dir am allerbesten, was macht ihr, wenn trotz Absprachen Freunde und Familie nicht mitspielen und euch eure Zeitblocks nicht geben? Oder auch zum Beispiel,
nee, lass mal das mal so. Lassen wir aber so im Raum stehen. Kopfhörer einschalten mit Noise Cancelling und Tür abschließen. Also tatsächlich, ja, ich hab ja, wie ihr schon wisst, ein paar Kinder.
Das heißt, ich war so 3.
Als ob ich einen ganzen Kindergarten hätte. Nein, aber inklusive unsere.
Die sind alle nicht mehr klein, darf man dazu sagen. Sie schließt nicht vor 2-Jährigen die Tür.
Nein, um Gottes Willen. Also das dürft ihr nicht falsch verstehen. Die können alle allein auf Toilette und die können sich alle allein ein Brot schmieren. Das ist doch schon mal fair, ne? Der Einzige, der dann wirklich nervt, ist der Kater, der penetrant an der Tür steht und kratzt und miaut, als ob er stirbt. Also, und der kann wirklich nerven. Nein, also wenn ich merke, dass meine Freunde und Familie mich nicht in Ruhe lassen, dann muss ich tatsächlich ein Machtwort sprechen und sagen, dass das nicht in Ordnung ist, weil, und da bin ich tatsächlich mit meiner Familie ab und zu mal in eine Diskussion geraten, weil sie glauben, nur weil ich das von zu Hause aus mache, ist das keine richtige Arbeit. So, und ich glaube, dass das eine Sache ist, die in unserer heutigen Gesellschaft trotz allen Verbesserungen, die wir auch haben und erleben dürfen, Frauen und auch Frauen, die von zu Hause arbeiten, ein Klischee irgendwie in eine Schublade gesteckt werden besser, wo es heißt, das ist ja keine richtige Arbeit, weil sie keinen Chef sehen oder keine Arbeitsstelle haben oder keinen Arbeitgeber sehen, zu dem ich hingehe und der mir meinen Gehaltscheck ausstellt.
Aber beziehungsweise der sagt, du musst jetzt dann und dann da sein, weil ich kenne das nämlich auch, dass Leute, die irgendwie umziehen oder so, der Meinung sind, ja, du kannst doch aber mittwochvormittags, weil du arbeitest ja von zu Hause. Ich könnte.
Was für Vorurteile da immer drin stecken.
Ja, vor allem, ich kann ja dann nicht mehr von zu Hause arbeiten, Mittwochvormittag. Nicht, dass ich nicht gern bei Umzügen helfe, aber man kann ja auch auf Samstagvormittag packen. Ne?
Also genau, das darf nicht falsch verstanden werden. Wir helfen überall mit, wenn uns Freunde fragen. Ich bin wirklich auch, nehme mir dann Zeit dafür, wenn ich das wirklich wichtig finde. Und ja, klar, wenn es Freunde sind, ist es halt auch wichtig. Und natürlich machen wir das auch.
Aber diese Vorannahme, weil man von zu Hause arbeitet, hat man ja immer Zeit. Das nennt man nicht von zu Hause arbeiten, das nennt man zu Hause sein. Ne? Von zu Hause arbeiten bedeutet, ich arbeite in der Zeit, in der ich zu Hause bin. Also in Teilen der Zeit, die ich zu Hause verbringe. Genau.
Und das da habe ich zum Beispiel wirklich das Problem, wie jetzt zum Beispiel, es sind Herbstferien und zwei meiner schulpflichtigen Kinder, die zu Hause sind, die müssen ein bisschen allein was unternehmen mit sich selbst und gucken, dass sie sich beschäftigen. Und wenn sie das nicht können, dann ist das tatsächlich nicht mein Problem, weil ich nicht 2 Wochen lang nichts tun kann, weil sonst würde jetzt nämlich Time to be Safe nicht erscheinen. Und das wissen sie und es ist mir wichtig. Und natürlich gibt es dann Gespräche, dass, also nicht nur mit Kindern, sondern auch mit meinem Mann, dass es akzeptiert wird, dass Sachen, die mir wichtig sind, mich halt auch glücklich machen. Und wenn sie mich als tatsächlich Mittelpunkt meiner Familie unglücklich machen, dann wird das irgendwelche Auswirkungen haben auf meine Laune. Und ich konter dann natürlich auch immer mit Argumenten, dass ich sie ja in der Schule auch nicht beschäftige oder in die Klasse komme und frage, ob sie jetzt mal schnell ein Brot schmieren können oder so. oder solche Sachen. Ich frage dann auch, würdest du das toll finden, wenn ich dich jetzt mitten in dem, was du machst, störe und dich unterbreche, obwohl du das morgen abgeben musst? Und nur weil sie keinen sehen, der hinter mir steht und auf etwas wartet, weil ich das ja alles dann, das läuft ja alles digital. Ich telefoniere, ich schreibe E-Mails. Deswegen können sich manche Leute darunter nichts vorstellen. Oder aber es sind Leute, die tatsächlich nicht selbstständig arbeiten können. Also die wirklich Anweisungen brauchen und die das Gefühl haben, wenn ich zu Hause wäre, dann würde ich 24/7 auf der Couch liegen.
Das ist ja das Problem mit vielen Chefs zum Thema Homeoffice, ne? Dass die halt davon ausgehen, wenn ein Mitarbeiter von zu Hause aus arbeitet, dass der dann nichts macht.
Genau.
Ich glaube, das ist halt wirklich ein sehr tief verankertes Vorteil, Glaubenssatz in der Gesellschaft, dass Leute, die von zu Hause arbeiten, ja...
Ja, schon richtig.
Aber mal erzählen.
Zum Glück, da finde ich auch.
Aber wir schreiben viele Bücher. Wir nutzen die Zeit.
Genau, und wenn ich dann mal anfange zu erklären, was ich tatsächlich alles mache, oder ich zeige denen auch manchmal meinen Tagesplan und sage dann, schaut mal bitte, was ich die ganze Zeit gemacht habe, und vergleicht das mal mit dem, was ihr so den ganzen Tag erledigt, wenn ihr zu Hause seid, dann wird es ihnen schon bewusst. Aber mit manchen Leuten muss man auch nicht diskutieren.
Aber mit der
Familie ja diskutieren.
Diskutieren ist sowas von sinnlos.
Aber ich mag es halt auch nicht, mich zu rechtfertigen. Ich mach das, ich plan das und dann heißt es am Ende irgendwie doch, ja, aber du hättest ja doch, du kannst ja die Zeit nehmen, wenn du willst.
Genau, aber diskutieren beinhaltet ja immer, dass man irgendwie versucht, jemand anderem seine Meinung aufzudrücken. Und ich weiß, dass du das nicht gemeint hast. Aber ich finde, an dieser Stelle für diese Frage ist halt wirklich dieses Zentrale, dass man seine Grenzen verteidigt. Ja. Dass man zum einen von vornherein ganz klar die Kriterien festlegt, pass auf, es ist NaNoWriMo, und das haben wir in dem anderen Video besprochen, was wir gerne hier nochmal verlinken. Es ist NaNoWriMo. Ich will jeden Tag 1 bis 2 oder auch 5 Stunden meiner Zeit dafür nutzen, zu schreiben. Natürlich darf man das in seinen Alltag, wenn man Drillinge hat im Alter von 3 Jahren, sind 5 Stunden vermutlich sehr unrealistisch. Aber dann wartet man vielleicht auch einfach noch.
Drillinge im Alter von 3 Jahren. Oh. Allein die Vorstellung ist schon. Und dann NaNoWriMo.
Wenn du Drillinge hast, im Alter von 3 Jahren, am NaNoWriMo teilnimmst, bitte kommentiere. Ich möchte dich gerne im Interview
haben. Ich möchte dich auch gerne kennenlernen. Und wissen, wie du das schaffst.
Genau. Aber wenn ich vorher Regeln festsetze, das ist ja überall so im Leben, wenn ich festsetze, als Regel bespreche mit meiner Familie, dass Messer, Gabeln und Löffel unterschiedlich in den Geschirrspüler eingeräumt werden und sich da keiner dran hält und ich nicht dafür sorge, dass das eingehalten wird, dann brauche ich mich nicht beschweren, ne? Also ich kann nicht von den anderen erwarten, dass sie meine Grenzen sofort akzeptieren, nur weil ich es einmal gesagt habe. Das wird aber nicht passieren. Die sind nämlich da nicht drin. Die sind nicht drin in diesem Thema Schreiben. Die wissen nicht, was das bedeutet. Die kennen den Zeitaufwand nicht. Die vergessen das, weil es einfach für sie nicht relevant ist. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und man darf ihnen dann aber immer wieder sagen, ey, du musst ja da nicht rumbrüllen oder irgendwie oder die Tür abschließen.
Doch, irgendwann schon.
Wenn sie es vertonlich einsehen wollen, dann schon.
Du kannst ja auch erstmal nett sein.
Du kannst ja auch erstmal sagen, ich habe doch jetzt meine Schreibzeit. Bitte lass mich eine Stunde. Ich kümmere mich in einer Stunde darum. Ne? So eine Sache. Genau. Immer wieder klar machen, das ist mir wichtig und auch vor allem nach außen hin zeigen, dass du es auch wirklich nutzt. Wenn die Leute dich dann dabei überraschen, wie du Downton Abbey guckst, während du eigentlich Schreibzeit hast, dann ist Kacke. Also du darfst dich auch selber daran halten und einfach zeigen, das ist jetzt halt meine Grenze und das ist mein, ich mach das jetzt und dann wird das schon funktionieren. So, Frage Nummer 7 ist die letzte und ich glaube, du stellst sie mir, ne?
Ich stell sie dir, okay. Frage Nummer 7.
Wie viel geredet habe.
Schreibt ihr auf der Webseite der NaNoWriMo-Organisation oder mit einem Schreibprogramm, Stichwort Datensicherheit?
Nein, ich schreibe tatsächlich nicht auf irgendeiner Seite. Auf jeden Fall schreibe ich nicht auf irgendeiner Seite. Ich schreibe ganz für mich traditionell inzwischen in Scrivener. weil erstens ist das einfach mein Zuhause fürs Schreiben. Also ich fühle mich da wohl, ich kann mich da organisieren, ich habe da an der Seite meine Notizen, ich kann meine Kapitel einteilen, alles so, wie ich es brauche, wie ich es gewohnt bin. Und weil das Ding ist, finde ich immer, wenn man mit etwas Neuem anfängt, dann darf man sich da erstmal reinarbeiten, dann darf das System kennenlernen und so weiter. Und das finde ich immer schwierig, gerade wenn man unter Zeitdruck ist. Weil dann möchte ich, dass mein Drumherum nichts ist, worüber ich nachdenken muss. Das muss einfach funktionieren. Und wenn ich etwas gut kenne, dann funktioniert das halt auch. Und der zweite Punkt ist, was Tanja schon gesagt hat, Datensicherheit, dass ich alle meine Dateien, die ich auf dem Computer habe, werden mehrfach gebackupt. Das wird in die Cloud hochgeladen, dann wird es teilweise nochmal in eine andere Cloud hochgeladen. Dann habe ich das Backup von Scrivener, was auch wieder in eine deine Cloud hochgeladen wird.
Echt? In eine eigene Cloud von Scrivener?
Ne, nicht von Scrivener, aber das Backup von Scrivener wird auch einmal wird halt die Hauptdatei wird halt in eine Cloud hochgeladen und dann wird das Backup von Scrivener auch nochmal in die Cloud hochgeladen. Und dann habe ich noch über Apple ein Time Machine Backup, was auch jeden Tag die Daten sichert. Und ich habe das gerade von einer Leserin gehabt, die hat es dann irgendwie hingekriegt, aber erstmal war, als sie am 1.11. anfangen wollte zu schreiben, konnte sie auf ihren Ordner nicht mehr zugreifen, wo alle Notizen, alle Recherchematerialien drin waren. Oh. Es war einfach nicht lesbar, das Ding. Und deswegen brauche ich halt genau diese zwei Routinen. Ich darf meine Umgebung kennen, in der ich schreibe, und ich darf hundertprozentig sicher sein, dass selbst wenn mein Computer geklaut wird, ins Wasser fällt oder sonst
oder irgendwas
in Reparatur muss. Das ist nämlich auch noch das Ding, ich schreibe halt auf einem Laptop und auf einem Computer, und da sind die Daten auch jeweils synchron drauf. Und ich will mir keine Sorgen darum machen müssen, dass irgendwas weg sein könnte von meinem Manuskript, weil ich hatte das schon. Das ist richtig scheiße. Und dann verbringst du eine Stunde damit, diese Dateien zu suchen. Und bisher war tatsächlich noch nie irgendwas richtig weg, aber allein dieser Gedanke, dass du eine Szene nochmal schreiben musst, egal, ich glaube, ich habe da letztes Mal mit jemandem drüber gesprochen, wenn du, egal ob die Szene dann vielleicht sogar besser wird, das ist einfach so ein Scheißgefühl. Und
aber dank Scrivener hattest du es dann doch noch, ne? Weil das ist mir nämlich auch passiert, und zwar weil...
Nee, aber nur wegen der Kombination Scrivener und Dropbox, weil Dropbox halt diesen Versionsverlauf hat. Mhm. Und das Ding war, dass die Datei einmal falsch nochmal neu gespeichert wurde, und ich hatte dann in den Backups von Scrivener eine ältere Version der Datei über Dropbox gefunden. Mhm. Also es war wirklich... Und mit iCloud zum Beispiel hätte das nicht funktioniert, weil iCloud hat keine, also weiß nicht, ob es inzwischen anders ist, aber damals hatten die keinen Versionsverlauf. Das heißt, ich konnte mir nur die aktuelle Datei war da drin und nicht die Datei, wie sie vor drei Wochen ausgesehen
hat. Aber Scrivener, also so wie ich es hatte, ich hatte auch immer den Fall, dass auf einmal 20.000 Wörter weg waren. Und einfach, weil Scrivener beim Speichern abgestürzt ist. Also dann, ne, ich hatte das alles nicht zwischengespeichert. Und dann
habe ich. Aber macht das Scrivener eigentlich automatisch?
Ja, aber irgendwas hat nicht geklappt. Das war beim allerersten Buch so, dass auf einmal 20.000 Wörter weg waren. Und dann habe ich, gesucht und habe ich den Backup-Ordner gefunden. Und da war ich so dankbar, dass ich das am Anfang nicht umgestellt hatte, sondern die Standardeinstellungen drin gelassen hatte. Habe überall im Internet nachgegoogelt und gesucht und war dann so glücklich, als ich eine Version gefunden hatte, die irgendwie 3 Minuten vorher abgespeichert wurde, automatisches Backup. Und dann war ich so glücklich darüber, deswegen macht Scrivener das schon, aber es kann ja auch passieren, dass die ganze Festplatte kaputt geht. Also es gibt ja immer mal Sachen, höhere Gewalt und man steckt ja nicht drin, ne? Und deswegen, also unsere Tipps dagegen sind auf jeden Fall dafür, sind alles doppelt und dreifach absichern, weil wenn es weg ist, ist es weg, und das passiert jedem Autor bestimmt einmal, und dann werden die Haare plötzlich grau oder so.
Ich finde so krass, diese Sarah Cannon, die hat, es gibt irgendwie so einen elektronischen Typewriter, elektronische Schreibmaschine, wo du halt auch nur so ein kleines LCD-Display hast, also es ist komplett ablenkungsfrei, aber das hat keine Internetanbindung. Ui. Das heißt, du musst immer die Daten runterziehen, und das wäre so überhaupt nichts mehr für mich. Ich muss, also auch wenn ich zum Beispiel im Café schreibe, da habe ich meinen Computer nicht mit dem dortigen Internet verbunden, weil ich das nicht will. Dann mache ich immer zum Schluss, oder ich habe meistens dann mein Handy als Hotspot, oder zumindest zum Schluss beim Schreiben synchronisiere ich das nochmal, weil nee, ja. das
Datenverlust ist schon eine ernste Sache auch. Auch nicht nur was
And it's a real thing. Nichts, was irgendwie alle 300 Jahre mal passiert, sondern
es können ja auch mal Cloud-Server oder so ausfallen. Das hatte ich heute erst. Weil wenn dann das Gerät kaputt ist oder weg ist oder was auch immer, die Daten müssen ja gesichert sein. Und da darf ich mich dann auch die nächsten paar Stunden und Tage damit beschäftigen.
So, und wir sind am Ende unserer Fragerunde. Wenn ihr noch Fragen habt und wenn ihr wollt, dass wir nochmal so ein Video machen, vielleicht auch ein bisschen kürzer, dann kommentiert eure Fragen hier drunter. Oder wenn ihr Lust auf ein Live-Q&A habt, dann erzählt uns das auch. Dann nehmen wir uns die Zeit dafür. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist, wir werden Anfang Dezember das Ganze so ein bisschen abrunden und darüber sprechen, wie es dann mit den Büchern weitergeht, die wir geschrieben haben. Ihr Lieben, schön, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Wir hoffen, dass ihr super gut vorankommt mit eurem NaNoWriMo oder NaFeRiMo. Ich weiß, es heißt nicht November, sondern Novel Writing Month, aber vielleicht schreibt ihr ja das auch im Februar. Vielleicht erklärt ihr den Februar zu eurem
National. Könnt ihr ja machen. Ihr nehmt einfach den Monat, in dem ihr euch dafür Zeit nehmen könnt.
Ihr müsst auch nicht am 1. anfangen.
Und jetzt auch nicht fertig werden.
Und jetzt schreibt.
Viel Spaß.
Tschüss.
Ciao, ciao.